Die DHV-News vom 31. August 2018. Top Secret: Regeln der Kieferverfolgung in Sachsen geheim. Kommt das stärkste Gras der Welt aus Berlin? Herzlich willkommen bei den DHV-News. Zunächst mal eine schlechte Nachricht. Die nächsten zwei Wochen wird es keine News geben, weil unser Videomann Max, den ihr da neben der Kamera nicht seht, halt auch mal Urlaub macht. Das heißt also, erst in drei Wochen, in der letzten Septemberhälfte, irgendwann um den 20. rum, sind wir dann wieder am Start hier. Und das heißt auch, bis dahin läuft so langsam die Early-Bird-Phase für unsere Cannabis-Normal-Konferenz aus. Ich kann euch also nicht mehr jetzt ewig oft damit nerven sozusagen. Es ist einfach Zeit, dass ihr jetzt die Tickets bestellt und kauft, um den Early-Bird-Preis noch mitzunehmen. Da draußen sind einige unterwegs jetzt auch am Organisieren, auch gerade in den Ortsgruppen beim Handverband. Ich habe gerade vor dem Dreh noch gehört, die Ortsgruppe München organisiert sogar einen Shuttle nach Berlin zur Cannabis-Normal-Konferenz. Großartige Aktion. Und auch nochmal direkt an die Ortsgruppen. Ihr habt ja noch viele Treffen jetzt bis dahin im September. Also checkt mal dann vor Ort ab, wer von euch zur Canoco kommt. Das Gleiche gilt im Übrigen für DHV-Mitglieder. Für die ist es jetzt Zeit, sich zum DHV-Herbstfest anzumelden. Die Infos dazu habt ihr in euren E-Mail-Postfächern. Also kramt nochmal durch, guckt euch die Infos an und meldet euch an. Bei beiden Geschichten möchte ich gerne möglichst viele von euch sehen und mit euch eine Runde quatschen. So, jetzt habe ich genug gequatscht im Vorfeld und komme zum ersten Thema. Wir haben beim Handverband eine topaktuelle Übersicht über die Regelungen in den einzelnen Bundesländern zur Einstellung von Strafverfahren wegen geringer Mengen Cannabis nach § 31a. Das ist ja dieses berühmte Urteil vom Verfassungsgericht von 94, geringe Mengen sollen nicht strafverfolgt werden, und hat halt jedes Bundesland seine eigenen Regeln dazu. Das sind keine Gesetze, sondern Durchführungsbestimmungen oder Erlasse oder Rundschreiben der Staatsanwälte zum Betäubungsmittelgesetz. Und deswegen sind die nicht ohne weiteres einsehbar. Wir haben in allen Bundesländern nachgefragt, und alle haben uns die jeweils aktuellen Richtlinien, Runderlasse oder Verordnungen zur Verfügung gestellt. Fast alle, denn Bremen und Mecklenburg-Vorpommern haben gar nicht solche Verordnungen. Der Generalstaatsanwalt in Mecklenburg-Vorpommern hat uns zum Beispiel mitgeteilt, die Regelung habe sich auf Grundlage der in den vergangenen Jahren gesammelten Erfahrungen etabliert. Ja, auch ulkig, aber alle anderen Bundesländer haben solche Bestimmungen. Und ja, fast alle haben uns die zur Verfügung gestellt. Zwei Freistaaten haben das nämlich nicht getan. Bayern und Sachsen. Die haben sich bisher geweigert, uns die entsprechende rechtliche Grundlage halt rüberzuschieben sozusagen, uns die mal zu schicken und zur Verfügung zu stellen. In Bayern haben wir aber immerhin eine Verfügung von 1994 vorliegen, die scheinbar auch noch aktuell ist von dem, was wir aus anderen Quellen wissen, wie Bayern vorgeht und was Bayern ansonsten zur Cannabisverfolgung so sagt. In Sachsen können wir nur auf die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage zurückgreifen. Also auch da haben wir Informationen, wie das geregelt ist, aber eben nicht die rechtliche Grundlage. Und das, finde ich, wirft schon ernsthafte rechtsstaatliche Fragen auf, wenn der Bürger gar nicht konkret einsehen kann, unter welchen Bedingungen und Regeln er denn jetzt eigentlich staatlich verfolgt wird. Das ist quasi eine Geheimsache. Und das sah auch der linken Abgeordnete René Jallas so in Sachsen. Der hat offiziell als Parlamentarier nochmal nachgefragt, seine Regierung, ja, wie ist das mit dem Dokument, kann ich das mal haben und so. Und auch dem hat die sächsische Staatsregierung das verweigert. Fragt man sich also, was hat Sachsen zu verbergen? Sind da 300 Rechtschreibfehler in der Verordnung drin oder wo ist das überhaupt das Problem? Und wie kommt die sächsische Staatsregierung überhaupt auf die Idee, aus den Regelungen, unter welchen Bedingungen jetzt Verfahren eingestellt werden, da ein Riesenstaatsgeheimnis zu machen? Wir bleiben dran, ebenso wie René Jallas von den Linken. Und wer jetzt nur endlich wissen will, wie denn nun genau die Regelung aussieht im eigenen Bundesland, der möge mal auf die DHV-Seite schauen. Den Link direkt zu diesem Dokument findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und noch eine ulkige Bundeslandsache. Jetzt kommen wir nach Berlin. Da hat die Polizei auf Anfrage der FDP mal wieder THC-Werte von beschlagnahmten Cannabisproben veröffentlicht. Der Tagesspiegel hat berichtet, wird wieder riesig aufgebauscht, riesiges Drama, THC-Werte gestiegen, fürchterlich gefährliche Ware jetzt auf dem Markt und so weiter. Die FDP hat es zum Anlass genommen und die Legalisierung gefordert, weil man ja nur mit vernünftig deklarierten Produkten eben als Konsument weiß, was man da jetzt nun bekommt und sich dann eben auch auf den THC-Wert einstellen kann. Aber auf den zweiten Blick sind die Zahlen der Berliner Polizei schon sehr merkwürdig. Das fängt schon damit an, dass die Polizei eine Unterteilung macht in Hanfblüten und sonstiges Blätter- und Pflanzenmaterial. Und nur Letzteres nennt die Polizei Marihuana, also Blätter und Stängel und so weiter. Das nennt die Polizei Marihuana, aber nicht die Blüten, obwohl wahrscheinlich noch nie ein Hanffreund jemals Blätter statt Blüten geraucht hat, um sich zu berauschen. Also das spricht schon nicht unbedingt für die Kompetenz der Polizei. Und der bekannte Cannabis-Journalist Micha Knoth hat für den DHV recherchiert und nachgefragt. Die Polizei meldet nämlich Spitzenwerte von um die 40% THC. Und das kam uns merkwürdig vor und kann eigentlich gar nicht sein. Und tatsächlich ist es so, dass Hanfblüten mit dieser Potenz außerhalb von Berlin unbekannt sind. Die gibt es also tatsächlich nur in Berlin. Selbst Cup-Sieger auf den Konferenzen in den USA oder Niederlande oder so, die richtig starken, hochgezüchteten Sorten, haben viel weniger THC als das, was hier in Berlin teilweise auf der Straße beschlagnahmt wird. Kaum zu glauben. Und auch das, was in der Apotheke ist, die stärkste Sorte, die Patienten in der Apotheke kriegen können, die auch auf THC-Wert getrimmt sind, kommen da bei weitem nicht dran. Im Moment ist die stärkste Sorte bei 22% und nicht bei 40, wie eben angeblich in Berlin tatsächlich Hanfblüten unterwegs sind. Und dann hat Micha nochmal nachgefragt für den DHV bei der Polizei, wie denn jetzt diese hohen Werte zustande kommen, wie die Polizei sich das erklärt. Und da hat die Polizei tatsächlich geantwortet, das liegt daran, es handelt sich um Proben, bei denen Hanfkraut, also Blätter und Material und Blüten mit einem besonders hohen Blütenanteil handelt. Also das Zeug ist deswegen so stark, weil in dem ganzen Pflanzenmaterial besonders viel Blüten dazwischen sind. Also unglaublich, mit dieser Antwort reitet sich die Berliner Polizei immer weiter rein und zeigt immer mehr, dass sie absolut keinen blassen Schimmer von Cannabis hat. Und dass das unmöglich der Grund sein kann, warum so ein Gemisch mit viel Hanfblüte stärker sein soll als nur Hanfblüte ohne irgendwelche Blätter drin. Also komplette Ahnungslosigkeit bei der Berliner Polizei und damit sind auch die Horrorwerte von tierisch hohen THC-Werten auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin hat im letzten Newsletter angekündigt, dass sie 2 bis 3 Patienten juristisch unterstützen will bei entsprechenden Prozessen für den Eigenanbau ihrer Medizin. Einer der Patienten ist im Prinzip schon festgelegt. Das soll derjenige sein, der vor kurzem vor dem Bundesverfassungsgericht verloren hat. Er wollte per Eilentscheidung durchsetzen, dass seine Krankenkasse das Apothekengras bezahlt. Damit ist er nicht durchgekommen. Und dem soll jetzt geholfen werden. In solchen Fällen ist ja tatsächlich der Eigenanbau, wenn er denn legal wäre, wäre dann die einzige Möglichkeit, überhaupt an die Medizin ranzukommen und das auch finanziert zu bekommen. Geeignete Bewerber für diese Unterstützung durch den ACM sollten ein paar Voraussetzungen erfüllen. Erstens sollten die schon vor der Gesetzesänderung eine Ausnahmegenehmigung vom BfArM gehabt haben für die Nutzung von Cannabis als Medizin, also eine Genehmigung zwischen 2007 und 2017. Die Krankenkasse sollte die Kostenübernahme abgelehnt haben und das sollte auch schon vor einem Sozialgericht rechtsgültig entschieden sein, dass die Krankenkasse nicht bezahlt. Das sind also die Fälle, wo tatsächlich der Eigenanbau letztendlich der einzige Ausweg ist. Für wen das zutrifft, der möge sich doch mal bei der ACM melden, den Link auch dazu unter dem Video. In den letzten News habe ich hier schon berichtet, dass es immer noch Versorgungsengpässe gibt bei den diversen Sorten von Hanfblüten in der Apotheke. Und ich habe auch berichtet, dass die Regierung davon nichts wissen will. Da gab es offizielle Statements der Bundesregierung. Seit Sommer 2017 soll es angeblich keinen Versorgungsengpass mehr gegeben haben. Aber scheinbar hat man das doch hinter den Kulissen im Gesundheitsministerium mitbekommen. Und jetzt hat sich, wie der Spiegel berichtet, Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU höchstpersönlich eingesetzt und in die Niederlande telefoniert. Und tatsächlich, die lieben Nachbarn Niederländer haben unser Flehen erhört. Und die Firma Bedrocan in den Niederlanden darf jetzt pro Jahr 1,5 Tonnen Cannabis nach Deutschland liefern, anstatt wie vorher 700 Kilo. Und wenn das Gesundheitsministerium das jetzt auch noch gebacken kriegt, den deutschen Anbau endlich in die Spur zu kriegen, dann ist es noch superer. Gucken wir nach Kanada. Da wird jetzt gemeldet, dass im Vorfeld der Legalisierung, die ja bald losgeht mit offiziellen Shops und so weiter, schon Überdosierungen im Zusammenhang mit Cannabis drastisch zugenommen haben. In einigen Städten hat sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen Cannabis-Überdosierung verdreifacht, teilweise vervierfacht. Das hängt insbesondere mit Edibles zusammen, also essbare Cannabisprodukte, die offensichtlich jetzt schon im Vorfeld der Legalisierung da auf dem Markt rumvagabundieren sozusagen, aber eben auch noch nicht richtig deklariert sind, wie viel THC denn da jetzt überhaupt drin ist zum Beispiel. Außerdem sind viele Konsumenten den oralen Konsum gar nicht so gewöhnt. Die können damit nicht so gut umgehen und müssen es erstmal lernen. Es ist ja auch so, dass oral konsumiertes Cannabis viel später wirkt und die Leute denken dann, ich merke gar nichts, essen halt noch mehr. Und dann haut sie halt komplett von den Füßen. Und das war in Colorado auch so, als da die Legalisierung losging und da dann eben auch diese essbaren Leckerchen in den Shops angeboten wurden. Da hat so mancher Tourist im Prinzip dann sind ganze tageweise im Hotelzimmer ans Bett genagelt verbracht. Aber eine aufklärende Präventionskampagne hat geholfen, dass man vorsichtig sein muss mit Edibles und mit einer klaren Produktdeklarierung, wie viel THC ist denn da jetzt eigentlich drin und so weiter. Verbot von kinderfreundlichen Verpackungen, all das hat dann geholfen, diese Krise zu entschärfen, ohne Verbote. Also sehr schöner Ansatz. Ja, und wer zu viel Cannabis oral konsumiert, der kann durchaus Todesangst haben. Das kann äußerst unangenehm sein, aber zum Glück stirbt da niemand dran. Passt also auf euch auf da draußen und vermeidet orale Überdosierungen. Und damit bin ich schon bei den Terminen. Sind jetzt ein paar mehr diesmal, weil ich ja bis Ende September vorgreifen muss. Wie gesagt, die nächsten zwei Wochen keine DHV-News. Es gibt viele Ortsgruppentermine. Nochmal der Hinweis, checkt ab, wer von euch zur Cannabis Normal kommt. Am besten alle und auch noch zum Herbstfest. So, jetzt aber los. In Ludwigshafen gibt es einen Infotisch, ich nehme an, wieder Ortsgruppe Rhein-Neckar, Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel, Samstag, 1. September. Dann gleich zwei Demos parallel im hohen Norden in Kiel und in Lübeck. Beide Samstag, 1. September, Demo für die Legalisierung von Cannabis. Weitere Infos dazu unter dem Video, wie immer, da findet ihr das alles. Auch nochmal 1. September, Mönchengladbach, neue Ortsgruppe, in Spe sozusagen, in Gründung. Also wer da aus der Gegend kommt, Mönchengladbach und Umgebung, möge doch da mal vorbeischauen. Samstag, 1. September, 17 Uhr, neue Ortsgruppe gründen, freut mich. In Heidelberg trifft sich die Ortsgruppe Rhein-Neckar zur öffentlichen Sitzung Montag, 3. September. Dienstag, 4. September trifft sich die Ortsgruppe in Stuttgart zusammen mit dem Cannabis Social Club in Stuttgart. Auch Stammtisch, offenes Treffen, jeder kann kommen, wie bei allen Terminen, die ich hier vortrage. In Halle trifft sich die Ortsgruppe am Mittwoch, den 5. September. Und jetzt mal was anderes in Berlin. Mittwoch, 5. September ist das 18. Internationale Literaturfestival Berlin. Und der Themenschwerpunkt ist diesmal The Politics of Drugs. Also wer das Ganze mal von der kulturellen, literarischen Seite angehen will, für den ist das dann das Richtige, Mittwoch, 5. September. In Berlin trifft sich das Selbsthilfenetzwerk Cannabis Medizin, Freitag, 7. September. In München das gleiche Spiel, Selbsthilfegruppe Cannabis, auch Freitag, 7. September. Da müsst ihr euch also entscheiden als Patient, ob ihr in Berlin oder München mitmachen wollt. In Heidelberg trifft sich am 18. September nochmal die DHV-Ortsgruppe Rhein-Neckar und der letzte Termin, 21. September, Berlin, nochmal Treffen, Selbsthilfenetzwerk, Cannabis, Medizin. Und damit wünsche ich in eurem Namen unserem Videomann Max ein paar erholsame Tage, nächste und übernächste Woche. Und außerdem wünsche ich mir von euch, dass ihr dieses Video hier liked und teilt und den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und euch wünsche ich einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.